Wir stehen im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Wer eine Schrift dabei hat, kann aufschlagen. Lukas 12, Vers 54 bis 59. Hier diesen Abschluss vom 12. Kapitel. Und ich möchte die Predigt beginnen mit einer Frage. Wie steht es eigentlich um unser Urteilsvermögen? In weltlichen Dingen, aber vor allen Dingen in geistlichen Dingen. Etwas richtig zu beurteilen, ist nämlich gar nicht so leicht, wie man das vielleicht im ersten Moment denkt. Denn man braucht ein gewisses Maß an Bildung, man braucht Sach- und Fachkenntnis, Erfahrung und noch das ein oder andere mehr, um ein Urteil über eine Sache wirklich sachgerecht fällen zu können. Und der Herr Jesus hat es damals sehr bedauert, dass seine Hörer vieles richtig einschätzen können und bewerten und beurteilen können, jedoch im geistlichen Bereich nahezu Analphabeten sind. Und dabei waren doch mit dem Kommen des Herrn Jesus, dabei war mit seinem Kommen eine ganz besondere Zeit angebrochen. Eine Zeit voller Zeichen und Wunder. Eine Zeit, die es so eigentlich noch nie gab und in der Weise auch nie wieder geben wird. Und das größte Zeichen, das war ja letztendlich das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Also dieses Licht aus der Ewigkeit. Jesus selber, wie auch Zacharias in seinem Lobgesang in Lukas 1 das mal formuliert, der Aufgang aus der Höhe, der leuchtende Morgenstern, Jesus. Und dieses größte aller Zeichen war nun mit ihm, mit dem Messias, ja mitten unter ihnen angekommen. Und doch waren die meisten Leute damals nicht in der Lage, diese wunderbare Zeit zu erkennen. Die Zeit ihrer gnädigen Heimsuchung durch Gott. Und welche Konsequenz das auch für ihr Leben und Handeln haben musste. Und wie steht es um unser Urteilsvermögen? Ich lese den Bibeltext Lukas 12, 54 bis 59. Er sprach aber auch zu der Volksmenge: Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß. Und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Gehen wir zu dem ersten Abschnitt. Der Herr Jesus weiß genau, dass jeder Mensch so ein kleiner Hobby-Meteorologe ist. Und unsere Erfahrung lehrt uns, dass es bald regnen wird, wenn dunkle Wolken aufziehen. Wir wissen auch, dass die Wetterfronten zumeist aus Westen kommen. Von unseren Eltern haben wir vielleicht diese Bauernregel gelernt: Morgenrot, schlecht Wetter droht. Und die langjährige Erfahrung zeigt ja auch, dass das Morgenrot häufig ein Vorzeichen für Niederschläge ist. Ich hoffe, Manuel, das stimmt jetzt alles so, was ich sage. Also wer da mehr wissen will, muss sich nachher an ihn wenden. In der Parallelstelle Matthäus 16, 1 bis 2, da spricht Jesus auch eben über das Morgenrot. Und dort steht: Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. So viel zum Morgenrot. Wenn wir in den Nachrichten bei der Wettervorhersage hören, dass Deutschland im Bereich einer südlichen Strömung liegt, dann ist uns klar, dass hohe Temperaturen die Folge sein werden. Und wir richten uns darauf ein. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten das in den letzten Jahren immer wieder, dass sogar der Sahara-Staub mit diesen heißen Winden bis nach Europa und Deutschland gebracht wurde, zusammen mit drückender Hitze und Schwüle. Und Es wurde im Vorfeld eben angekündigt. Sehr viele Wetterstationen, mit der das Wetter beobachtet wird, sind natürlich die Voraussetzung für genaue Wettervorhersagen. Damals wie heute sind Menschen in der Lage, aus den Wetterbeobachtungen das künftige Wetter teilweise sehr genau abzuleiten. In vielen anderen Bereichen, sei es jetzt Forschung oder Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Pädagogik, im sozialen Bereich, in der Medizin, in technischen, in handwerklichen Dingen, Architektur, und man könnte jetzt alles aufführen, da können jetzt Menschen aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund ihrer Ausbildung Dinge häufig richtig einschätzen, beurteilen und daraus Folgerungen ableiten oder Diagnosen erstellen, Schlussfolgerungen daraus ziehen und fachgerechte, konkrete Vorschläge machen. Wenn zum Beispiel die Autowerkstätte bei der nächsten Untersuchung bei deinem Auto feststellt, dass die Bremsen abgefahren sind, dann lautet die Beurteilung und der Vorschlag, Erneuerung der Bremsen ist nötig. Dann gibt es einen Termin, dann findet die Reparatur statt, Bezahlung und so weiter, dann ist das Auto wieder fahrtüchtig. Kaputte Bremsen kann der Mensch beurteilen. Doch wie steht es um eine kaputte Seele, die erlöst werden muss? Und um Jesus, den Erlöser, wird er richtig erkannt? Jesus konfrontiert seine Zuhörer mit einer sehr ernüchternden Feststellung in Vers 56. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Alles könnt ihr beurteilen, aber in geistlichen Dingen gibt es für euer Urteilsvermögen nur die Note 6. Ungenügend. Ihr versteht es nicht. Die Zeit, die mit seinem Kommen, mit der Menschwerdung des Gottessohnes angebrochen ist, ihr versteht es nicht, diese Zeit zu beurteilen. Obwohl doch Jesus so viele Wunder und auch Zeichen getan hat. Einiges möchte ich nur aufführen. Wasser machte er zu Wein. Aussätzige wurden rein. Tote wurden durch ihn auferweckt. 5000 Hungrige mit Brot gespeist, von Dämonen Besessene befreit. Und eine vollständige Liste all dieser Wunder würde gemäß der Schrift Bücher füllen. Sie würden nicht ausreichen, um all das zu beschreiben, was der Herr Jesus getan hat, an Wunderbarem. Und wenn wir jetzt von den Wundern mal weggehen, von den Zeugnissen, die auch schon am Anfang laut wurden und die sich verbreitet haben, überall, dann denke ich an das Zeugnis, zuerst an das Zeugnis der Hirten, die zur Krippe gekommen sind. Freudestrahlend haben sie doch, als sie dann nach Hause gingen, wie die Schrift berichtet, überall das Wort bekannt gemacht. Lukas 2, Vers 17, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Stell dich vor, wir gehen hier nach Hause zu Fuß und an allen Türen, die wir vorbeikommen, klingeln wir und sagen, der Heiland ist geboren, es ist Jesus der Herr. Das haben die gemacht. Und ganz Ähnliches ist passiert auch, als die Weisen kamen und dass sie in Jerusalem die Frage gestellt haben, wo ist der neugeborene König? Und da sagt die Schrift, ganz Jerusalem wurde aufgeschreckt. Alle Schriftgelehrten wurden versammelt. Alle wurden zusammengerufen, Matthäus Kapitel 2. Es wurde gefragt, wo soll denn dieser Christus geboren werden? Und sie schlugen auf, wir haben die Stelle heute schon gehört, in Micha, dort steht Bethlehem, die du klein bist, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. Ganz Jerusalem hat diese Botschaft vernommen, dass der neugeborene König da ist. Und denken wir vielleicht zum Schluss noch an Johannes den Täufer, diesen Vorläufer Jesu, an sein gewaltiges Zeugnis. Und auch da berichtet die Schrift, Unmengen von Menschen kamen zu ihm, ganze Städte kamen zu ihm heraus. Matthäus 3,5, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet. Also alle Leute kannten den Johannes, alle kannten seine Botschaft. Alle strömten zu ihm hin, zu diesem vollmächtigen Prediger. Und all diese Leute verwies Johannes unter anderem sehr, sehr eindringlich auf den vor der Tür stehenden Messias, indem er sprach: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und zuvor hatte er doch über Jesus auch schon gesagt und darauf hingewiesen: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Also eigentlich war dieses Zeugnis über Jesus überall gehört worden und bekannt. Und so erhebt sich also noch einmal die Frage: Bei all diesen gewichtigen Zeichen und Zeugnissen, die wir jetzt ja nur gestreift haben, wie Jesus sagt, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen, wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit, in Klammern, die mit mir jetzt angebrochen ist, nicht beurteilt? Wie kommt das? Dabei hättet ihr, wenn ich jetzt mal Jesu Argumentation weiterführe, sogar ein eindeutiges Vorwissen zur Verfügung gehabt. Ein Vorwissen aus erster Hand von den Propheten, den Sprechern Gottes, die für Gott sprechen. Also ein Vorwissen direkt von Gott persönlich. Denn Gott ließ doch den Herrn Jesus ankündigen im Alten Testament. Wie gesagt, Micha Kapitel 5, Vers 2, aus Bethlehem soll der Messias kommen. Tatsächlich wurde er dann in Bethlehem geboren. Oder Jesaja 53, dieses große Kapitel über Jesu Leiden, stellvertretendes Leiden. Dort steht, dass der Messias unsere Krankheiten und Schmerzen auf sich laden wird. Und tatsächlich, 700 Jahre nach dieser Prophetie, heilte Jesus alle Gebrechen im Volk, sodass sich dieses Wort tausendfach erfüllte. Der Evangelist Matthäus bezeugt es in Matthäus 8, Vers 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Es ist alles in der ersten Wirkungszeit Jesu geschehen. Und der Herr Jesus hat doch dann selbst, als er in seiner Heimatstadt war, war in Nazareth, als ihm die Rolle von Jesaja gegeben wurde, da hat er Jesaja 61 gelesen. Und dort steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und dann kam eine kurze, prägnante Predigt. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und er setzt er jetzt sich und sein Wirken in Beziehung zu diesem Zeichen in der Schrift, Jesaja 61, diese Prophetie. Das sind alles Zeichen, so viele Zeichen, Zeichen aus der Schrift, angekündigt von den Sprechern Gottes, Gottes Wort, Zeichen der Gnadenzeit. Und dabei haben wir noch gar nicht an das größte Wunder gedacht, an Golgatha und an Ostern. Deswegen nochmal diese bohrende Frage des Herrn Jesus: Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Wo doch die Schrift die Zeit des Messias und den Messias selbst so deutlich ankündigt. Das Alte Testament ist quasi wie so ein Morgenrot am Himmel, was das Wetter ankündigt. Natürlich weiß Jesus ganz genau, dass etwas sehr Entscheidendes nötig ist, um die Zeit der Gnade recht erkennen zu können. Jesus weiß sehr genau, dass man ihn und dass man seine göttliche Bestimmung, seinen Erlösungsauftrag, seine Stellung als König aller Könige nur erkennen kann, wenn man vom Heiligen Geist angeleitet wird. Von sich aus kann es der Mensch nicht begreifen. Der Heilige Geist muss ein Menschenherz erleuchten, damit es zur Erkenntnis kommt über Jesus, zur Erkenntnis der Wahrheit. Und dass Jesus die einzige Tür ist zum himmlischen Vater. Der Heilige Geist, der muss ein Menschenherz erleuchten, weil es auch nur so willig wird, den Herrn Jesus anzunehmen, diesen Wunsch bekommt, sich Jesus zu unterstellen als Herrn, als König, als Erlöser. Und der anfangs angestellte Vergleich, den ja auch der Herr Jesus gemacht hat mit dem Wetter, lehrt uns jetzt noch mehr. Wir haben gesagt, und ihr wisst es sicherlich auch, Wetterstationen und wetterkundliches Fachwissen sind, wie gesagt, für eine ordentliche Wettervorhersage unumgänglich. Die sind nötig. Mindestens die Kenntnis solcher Bauernregeln wie Bewölkung bedeutet Regen, südliche Strömung bedeutet Wärme. Und welche Kenntnis ist denn Voraussetzung für eine ordentliche geistliche Beurteilung? Die Kenntnis von Gottes Wort. Das ist Voraussetzung. Mehr noch, die Bejahung auch von Gottes Wort, dass ich Ja dazu sage, dass mir klar wird, ja, das ist Gottes Wahrheit. Aber das reicht auch noch nicht. Es braucht noch, dass du und ich, dass wir das Wort Gottes im Gehorsam und Vertrauen dann auch anwenden und tun. Jesus beklagt, dass Menschen nicht in der Lage sind, die Zeichen der Zeit, wie es in der Parallelstelle bei Matthäus heißt, zu beurteilen. Es ist schon beschämend, diese überführende Frage. Ich lese sie nochmal vor, ihr Heuchler. Das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Ich denke, dass durch die bisherigen Ausführungen sicherlich irgendwie schon klar geworden ist, dass der Ausdruck diese Zeit beurteilen bedeutet, konkret das Erscheinen des Herrn Jesus, die angebrochene Gnadenzeit, recht beurteilen zu können. Es geht jetzt Jesus an dieser Stelle nicht darum, dass irgendwie alle politischen Ereignisse, alle Staatsmänner, alle politischen Entscheidungsträger irgendwo detailgenau in irgendeine Prophetie verortet werden, aus irgendeinem Propheten im Alten Testament. Das funktioniert auch so gar nicht. Und das führt dann häufig auch zu Fehlurteilen. Und es wurden schon viele Politiker fälschlicherweise als Antichrist bezeichnet, die schon längst gestorben sind. Darum geht es Jesus hier nicht. Sondern es geht ihm darum, dass diese Zeit meint sein Erscheinen. Dass er gekommen ist und wozu er gekommen ist. Letztendlich die Gnadenzeit. Und das zeigt auch diese Auslegung, das griechische Wort, was hier für Zeit verwendet wird. Es ist nämlich nicht das Normale. Ihr kennt dieses Wort aus Fremdwörtern. Das Wort heißt Chronos. Wir kennen das Wort chronologisch, ne, zeitlich oder Chronologie. Griechisch Chronos heißt auf Deutsch Zeit. Aber es gibt noch ein anderes Wort, was die Bibel häufig gebraucht, mit einer bisschen anderen Bedeutung. Und das heißt Kairos. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Kairos im Neuen Testament bedeutet immer eine besondere, von Gott festgesetzte Zeit, im Gegensatz zu dem gesamten zeitlichen Ablauf. Eine vom Herrn herbeigeführte Gelegenheit, ein besonderer, von Gott geplanter Zeitabschnitt oder Zeitpunkt, das ist Kairos. Das ist beispielsweise, wenn ein Mensch hier sitzt, hört das Evangelium und bekehrt sich, das war Kairos. Das war diese von Gott herbeigeführte besondere Gelegenheit. Zeit. 79 Mal kommt Kairos im Neuen Testament vor und meistens im Zusammenhang mit dem Zeitalter der Gnade, dem Zeitalter der Gemeinde, in dem wir jetzt leben auch, was zu Pfingsten begonnen hat und bis zur Entrückung geht. Kairos kommt auch sehr häufig vor im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi. Das ist auch so ein besonderer Moment, Kairos. Auch im Zusammenhang eben mit dem Erdenleben Jesu, diese 33 Jahre, die Jesus auf Erden gelebt hat, das war auch Kairos, ein von Gott genau festgesetzter und geplanter zeitlicher Abschnitt, seine Wirkungszeit. Aber auch die Gerichte werden mit Kairos bezeichnet, die vor uns stehen, die Gott abhalten wird. Oder besondere Segenszeiten und Zeitpunkte auch im Leben von Menschen oder ganzen Völkern. Kairos. Diese Zeiten sollen Menschen beurteilen können. Das ist dem Herrn wichtig, dass wir diese von Gott herbeigeführten Zeiten, die auch eine besondere Bedeutung haben für dich und mich, dass wir die verstehen, dass wir die begreifen, dass wir die auch lernen, auf uns zu beziehen, was das uns zu sagen hat und die Konsequenzen dann auch für unser Handeln daraus ableiten. So wie wenn ich höre, es gibt einen Starkregen, dann ist doch meine Konsequenz, ich räume alles weg auf dem Balkon, damit es nicht nass wird. Oder wenn ich höre, es kommt große Hitze, dann gieße ich meine Blumen. Das ist die Konsequenz, die ich doch daraus ziehe. Und das ist auch der Anspruch des Herrn an die Menschen. Der Anspruch an dich und mich, dass du die Zeit erkennst und was sie für dich für eine Bedeutung hat. Und deswegen komme ich jetzt zu der ersten Anwendung in dieser Predigt. Was ist dein Urteil über Jesus? Über sein Kommen? Was bedeutet Jesu Wiederkunft für dich? Wie kann dein Leben zur Segenszeit werden? Der Herr hinterfragt auch dich heute Morgen. Und eigentlich nur aus diesem einen Grund, damit du vielleicht dein bisheriges Urteil über Jesus hinterfragst und beginnst, ihm zu vertrauen. Deswegen spreche ich jetzt in dieser Anwendung diejenigen an, die vielleicht noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Oder merken, dass sie eigentlich mit Jesus gar nicht so viel anfangen können. Wenn du davon hörst, dass jetzt Zeit der Gnade ist, seitdem also der Herr Jesus geboren wurde, und dass er für dich sein Leben am Kreuz hingegeben hat, dass er vom Tod auferstanden ist, seitdem ist ja Gnadenzeit, dann solltest du begreifen, dass es hochnötig ist, diese Gnade persönlich anzunehmen, in Anspruch zu nehmen, damit deine Schuld vor Gott getilgt wird. Wenn dir das Wort Gottes sagt, dieses Zeichen aus der Schrift, es wird die Zeit kommen, dass der Herr Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommt, und zwar in Macht und Herrlichkeit, dann beurteile diese schwerwiegende Tatsache und erkenne, dass es nötig ist, zuvor ein Kind und Diener dieses Königs zu werden, damit er nicht als dein Richter erscheint, sondern damit du in diesem Moment dein Haupt freudig erheben kannst, weil sich dein Erlöser naht, nicht dein Richter. Wenn du erkannt hast durch die Bibel, dieser Jesus zur Zeit damals war nicht nur ein besonderer Mensch, er war Gottes Sohn, Gottes ewiger Sohn, dann ziehe daraus die richtige Beurteilung und lass es nicht einfach so stehen. Die einzig sachgemäße Konsequenz ist doch, alles dran zu setzen, dann diesen Sohn Gottes zu suchen und zu erkennen und ihn anzubeten, ihn zu finden, um dadurch ewiges Leben zu gewinnen. Wenn dir klar geworden sein sollte, dass du nur in deiner Lebenszeit, die Gott dir gegeben hat, das ist auch so ein Abschnitt, so ein Kairos von Gott, du hast nur in diesem Zeitabschnitt zwischen Geburt und Tod die Chance, die Hand des Erlösers zu ergreifen. Davor geht es nicht, danach geht es nicht. Nur in diesem Abschnitt funktioniert es. Wenn du das erkannt hast, wenn du das weißt, dann tu es. Denn du weißt nicht, was morgen ist, ob morgen dieser Kairos zu Ende ist. Kann ja sein. Na, denkt an Magdeburg. Es kann so schnell sein, dass Gott deine Zeit beendet. Warum möchtest du die Gelegenheit, die der Herr dir eröffnet hat, verstreichen lassen? Es geht ja hier nicht um eine Gelegenheit für einen Sonderurlaub in einem Wellnesshotel oder für einen Lottogewinn, das wäre schon viel. Es geht doch um den Gewinn des ewigen Lebens, um den Gewinn, der mit Jesus, also mit Jesus verbunden zu werden. Darum geht es, um den Gewinn, mit Gott versöhnt zu werden für Zeit und Ewigkeit, schuldlos zu werden für Zeit und Ewigkeit, mit Gott ins Reine zu kommen. Was sind denn das für große Dinge? Dagegen ist ein Lottogewinn nichts, weniger als nichts, eine Nichtigkeit der Nichtigkeit. Nimm Gottes Liebe an, nimm Jesus an, nimm ihn in dein Leben auf. Du weißt nicht, was morgen ist. Deshalb ruft die Bibel auch sehr eindringlich auf. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, 2. Ein Kapitel weiter vorne, ihr kennt diesen Abschnitt, glaube ich, gut, 2. Korinther 5, Abvers 20, nach der neuen Genfer Übersetzung, da rufen auch die Apostel, vor allen Dingen Paulus, ganz dringlich in die Welt hinein. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Deshalb nochmal die Frage, ist uns allen die Dramatik eigentlich dieser Gnadenzeit, in der wir jetzt leben, klar? Ist dir klar, dass deine Lebenszeit eine Entscheidungszeit ist? Lass dich von Jesus rufen, denn sein ernstes Wort im Blick auf die Zeit, in der wir jetzt noch leben, in der die Gnade Gottes angeboten wird durch den Glauben an Jesus, sein ernstes Wort, ich sage es noch einmal, Vers 56, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen, wie kommt es aber, dass er diese Zeit nicht beurteilt? Zu eurem eigenen Schaden möchte man fortsetzen. Aber Gott möchte, dass Menschen eben nicht in dieser Heuchelei verbleiben, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Dass Menschen erkennen, es war niemand anders als Gott selber, der durch seinen Sohn und in seinem Sohn Jesus zu den Menschen kam, in Vollmacht gesprochen hat und gewirkt hat bis heute. Ich lese dazu einen der schönsten Abschnitte des Neuen Testamentes. Es ist der Einstieg in den Hebräerbrief. Ein gewaltiger Hymnus über Christus. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens, und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Was sollen nun eigentlich diejenigen lernen, die schon Gottes Kinder geworden sind, die Jesus schon nachfolgen? Denken wir dazu nochmal an das Beispiel der Wettervorhersage. Wenn wir ein Wetterereignis oder ein Zeichen, wie es Jesus sagte, deuten wollen, dann brauchen wir eben, wie schon gesagt, diese Vorkenntnisse, Erfahrungen, meteorologische Kenntnisse und so weiter. Dann können wir zum Beispiel den Südwind beurteilen und schlussfolgern, es wird heiß, also ich muss mein Feld bewässern. Voraussetzung war aber das meteorologische Wissen, die Wetterbeobachtung, die Wetterstationen und so weiter. Für die Einordnung und Beurteilung des Wetters braucht der Wetterkundige also eine Grundlage, die Wetterkunde. Und als Christ benötige ich eben auch eine Grundlage. Ich greife auf, was vorhin schon angeklungen ist. Ich brauche eine Grundlage für meine Entscheidungen. Die treffe ich nicht einfach so aus dem Bauch heraus. Also das kann ich natürlich machen, aber die Frage ist, ob Jesus das so will, dass wir alles aus dem Bauch heraus entscheiden. Geistlich verantwortliche Entscheidungen im Leben kann ich doch nur treffen, wenn ich als Christ gefestigt bin in der biblischen Lehre. Das ist doch meine Grundlage. Denn ich möchte jetzt nicht heute Abend den Wetterbericht sehen und da steht einer, der ist überhaupt kein Meteorologe, der hat von Wetter überhaupt keine Ahnung. Und erzählt das Blaue vom Himmel. Das wäre fatal. Also als Christ muss ich gefestigt sein in der biblischen Lehre und im Verständnis des Wortes Gottes wachsen. Immer mehr. Ich muss in der Schrift zu Hause sein und auch mehr und mehr darin zu Hause sein, weil das ist die Grundlage für meine Entscheidungen, die ich treffe. Ich möchte mich und soll mich in meinem Handeln ja nach dem Wort richten. Was Gottes Vorgaben und Gebote betrifft, aber auch was seine Verheißungen, was seine Zusagen, was seine Versprechen betrifft. Und dann mache ich Erfahrungen des Gehorsams und Erfahrungen des Vertrauens. Und die stärken mich wieder. Das ist ja so ein Kreislauf. Die machen mich wieder fester im Vertrauen und im Glauben. Sie lassen auch die Liebe zum Herrn erstarken. Sie helfen mir auch, diese Erfahrungen des Vertrauens und des Gehorsams, sie helfen mir auch, zukünftige Zeiten der Prüfung oder der Anfechtung des Leids anzunehmen und bestehen zu können. In Vers 57 ruft der Herr Jesus auf: Und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Heißt das nicht, dass Jesus sehr viel daran liegt, dass wir im Leben rechte Entscheidungen treffen? Entscheidungen, die vor Gott und vor der Bibel eben recht sind? Entscheidungen, die wir in erster Linie in Verantwortung vor Gott und seinem Willen treffen? Wir sollen entscheiden, lernen, was recht ist, was in Gottes Augen gut ist. Das ist das Ziel. Jesus will, dass wir als Gläubige lernen, so zu entscheiden, dass in unserem Leben der Wille Gottes getan wird und erfüllt wird. Es gibt einen ganz bekannten Bibelvers, der das auf den Punkt bringt, in Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das sollen wir erkennen und danach unser Handeln ausrichten. Im Philipperbrief hat es Paulus ein bisschen anders ausgedrückt, Vers 9 bis 11, Kapitel 1, Philipper 1, 9 bis 11. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis, jetzt sind wir wieder beim Thema, und in allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich möchte diesen letzten Abschnitt nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Und da sehen wir eben auch, wie die Liebe zu Jesus ein Schlüssel ist. Die Liebe zu Jesus ist der Schlüssel dafür, dass wir bereit werden, unsere Lebenspraxis, unser praktisches Handeln nach dem Wort Gottes immer mehr auszurichten. Das werden wir nur tun, wenn wir Jesus lieb haben. Sonst werden wir das nicht tun. Die Liebe zu Christus ist der Schlüssel. Und das ist meine Bitte, sagt Paulus an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Deswegen jetzt nochmal die Anwendung für dich, der du Jesus kennst und zu Jesus gehörst. Triff deine Entscheidungen nicht leichtfertig. Nicht aus dem Bauch heraus. Ahme nicht Beispiele der weltlichen Gesellschaft nach. Triff deine Entscheidungen nach geistlichen Maßstäben. Beziehe unbedingt den Herrn mit ein. Seinen Willen, biblische Maßstäbe. Denke auch an den Platz, den du im Reich Gottes ausfüllst oder ausfüllen sollst. Auch das ist so ein Kriterium für richtige Entscheidungen. Und die soll ein Christ eben nicht hinten anstellen. Dass ich nach allem Möglichen entscheide, ach ja, und irgendwie will ich ja auch noch den Herrn einbeziehen und ich bin ja auch noch Christ. Das wäre irgendwie die falsche Reihenfolge. Wenn du Jesus lieb hast, dann werden dir die biblischen Beurteilungsmaßstäbe wichtig. Denn du möchtest ja ihm gefallen und mit deinen Entscheidungen im Leben auch nicht die Heiligung deines Lebensalltags torpedieren, indem du nur weltliche Entscheidungen triffst oder egoistische, sondern wir wollen ja im Gegenteil unsere Alltagsheiligung voranbringen und durch unser Verhalten Jesus in der Welt repräsentieren. Und dazu sind geistlich verantwortliche Entscheidungen nötig. 1. Petrus 1, 14 bis 16. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nun hat unser Predigttext noch einen zweiten Teil. Das sind die Verse 57 bis 59. Da geht es um Versöhnung, um Einigung, bevor es zu spät ist, um Frieden zwischen verfeindeten Parteien. Und das müssen wir im Zusammenhang mit dem vorherigen Textabschnitt über die Zeit verstehen. Die Zeit, die man erkennen sollte, war ja Jesu Auftreten in dieser Welt mit all seinen Folgen. Und nun unterstreicht der Herr Jesus noch einmal mit einem sehr drastischen Vergleich, wie wichtig es ist, ja, wie heilsentscheidend es ist, mit Gott ins Reine zu kommen. Das ist hier die erste Botschaft aus diesem zweiten Teil. Ich lese diese Verse nochmal vor. Ab Vers 58. Denn wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Jesus meint, es wäre viel besser, sich außergerichtlich zu einigen, bevor es zu einem Gerichtsprozess kommt, den man möglicherweise verliert und dann einen großen Schaden erleidet. Da es nun, wie gesagt, im Kontext darum ging, Jesus zu erkennen und Jesus anzunehmen, ist die vorrangige Bedeutung dieses Gleichnisses folgende. Dieser Richter und Gerichtsdiener, das sind alles eigentlich Bilder für Gott. Gott ist Richter. Und jeder ist nun ausgerufen, rechtzeitig mit Gott ins Reine zu kommen. Der Richter ist Gott, er hat die Autorität. Er kann ins ewige Gefängnis der Verdammnis werfen und er wird es mit allen tun, die Jesus nicht annehmen. Er kann aber auch einen Freispruch erteilen. Dazu hat er die Autorität. Dazu braucht man allerdings jemanden, der für einen einspringt und die ganze Schuld übernimmt. Klar, das tat Jesus auf Golgatha, als er mit seinem Leben dafür bezahlte. Wer Jesus annimmt, entgeht nun dem Gericht, weil die Bezahlung ja Jesus getan hat. Er wird aus Gnade frei von Schuld und der Richter, Gott, sieht in ihm nichts anderes als die vollkommene Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus. Auf dem Weg, sagte Jesus, musst du dir Mühe geben, von deinem Widersacher loszukommen. Bedeutet, dein Lebensweg ist der von Gott eröffnete Zeitraum, dass du zur rettenden Versöhnung mit Gott kommst. Auf diesem Lebensweg setze alles daran, mit Gott ins Reine zu kommen. Das ist hier die Hauptbedeutung, dass du zur rettenden Versöhnung mit Gott kommst, indem du Jesus im Glauben annimmst. Andernfalls müsste man ja dann seine gesamte Lebensschuld bezahlen, wie hier steht, bis zum letzten Groschen. Und klar ist, dass kein Mensch das kann, weil die einzige Währung, die dafür geeignet ist, ist Jesu Blut. Das heißt, du musst eine Ewigkeit bezahlen, dann ist immer noch nicht bezahlt an diesem Strafort, von dem es in Ewigkeit kein Entkommen gibt. Und der Herr Jesus benennt diesen Ort mit dem Wort Hölle. Versöhnung mit Gott ist also der unmissverständliche, der ultimative Aufruf des Herrn Jesus und der gesamten Bibel. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und zwar rechtzeitig, wenn du noch auf dem Weg bist. Aber daraus lässt sich noch ein wichtiger Punkt für das Leben in der Nachfolge Jesu ableiten. Gott will, dass wir als Versöhnte mit ihm auch bereit sind, Versöhnung mit anderen Menschen anzustreben. Denn wir können doch nicht die Versöhnung mit Gott, die uns der Herr Jesus erworben hat, freudig annehmen und gleichzeitig unversöhnlich leben. Das ist ein großer Widerspruch. Das wäre auch so eine Heuchelei. Gott will dagegen, dass wir lernen, mit anderen Menschen Frieden zu halten. Ja, sogar mit allen Menschen Frieden zu halten, sagt die Schrift, nicht nur mit einigen, mit allen. Sogar mit unseren Feinden, seien es öffentliche oder private, vielleicht hast du sogar einen Feind in deiner Familie. Wir glauben, das sei übertrieben oder unmöglich, mit allen Menschen Frieden zu halten. Nicht mit der Kraft Gottes. Wer Gott gehört und ihm folgt, der weiß doch oder bekennt doch genau das, was der Engel Gabriel der Maria gesagt hat. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Deshalb können wir auch nur geistliche Frucht bringen, weil der Herr in uns lebt, Kraft seines Geistes und Unmögliches möglich macht. Also lasst uns diese Aufforderung auch heute neu ernst nehmen. Im Römerbrief wird davon auch geschrieben, ab Römer 12, Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das ist unser Auftrag. Mit dem Guten das Böse zu überwinden. Und dazu hast du den Heiligen Geist bekommen, um genau das zu tun. Es ist auch eine Ordnung, die der Herr Jesus für die Gemeinde aufgerichtet hat. Die Gemeinde soll ja irgendwie so ein Vorort für den Himmel sein. Und im Himmel herrscht Friede. Also muss in der Gemeinde auch Friede herrschen. Jesus möchte, dass sein Leib, seine Gemeinde, das Haus Gottes ein Ort des Friedens ist, wo es ganz selbstverständlich ist, dass sich Geschwister versöhnen, wenn Unfriede entstanden ist. Es hat auch einer unter uns dafür gebetet vorhin. In der Bergpredigt lehrt Jesus, dass die Versöhnung mit Glaubensgeschwistern sogar immer Vorrang vor anderen geistlichen Aktionen hat. So wichtig ist dem Herrn ein versöhntes und einträchtiges und liebevolles Miteinander. Matthäus 5, 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ich fasse zusammen. Erstens, die richtige Beurteilung der Gnadenzeit ist heilsentscheidend. Zweitens, erkenne in Jesus deinen Heiland und Erlöser. Drittens, lerne geistlich verantwortete Entscheidungen im Leben zu treffen. Jesus möchte Nachfolger mit geistlichem Urteilsvermögen. Dazu gehört zum Beispiel auch zu erkennen, was heute wichtig ist und was möglicherweise gelassen werden muss. Entweder komplett oder was man auch zurückstellen kann. Sagte nicht Jesus, jedem Tag genügt seine eigene Plage? Zu geistlich verantworteten Entscheidungen gehört auch zu erkennen, was für andere jetzt dran ist. Braucht der andere eher Trost oder Ermutigung oder den Ruf zum Heiland? Braucht er Hilfe? Braucht er Vertrauen? Braucht er eine Mahnung? Braucht er eine Hilfe, wie das Leid einzuordnen ist, das er erlebt? Viertens, vor Gott verantwortete Entscheidungen gelingen dir dann, wenn du immer mehr mit und in der Bibel als Richtschnur lebst und wenn du in der Liebe zu Jesus wächst. Frage, ist deine Liebe zu Jesus abgekühlt? Dann rede genau mit ihm darüber. Fünftens, komme unbedingt ins Reine mit Gott, solange du lebst. Und sechstens, Gläubige sollen lernen, Versöhnung zu praktizieren und in der Heiligung zu wachsen. Durch stolzes Verhalten können wir andere abstoßen, aber durch Liebe sie gewinnen und viele Sünden sogar zudecken. Deswegen schließe ich mit dem Vers 1. Petrus 4,7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Amen.
Amen.
Lasst uns ein Lied gemeinsam singen.